wenn es vielleicht gar nicht so verläuft, wie man gedacht hat, dann ist es aber ja auch wichtig, diese Erfahrungen dann auf dem Weg für sich mitzunehmen.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die Erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital. Check it out. Meine heutige Interviewpartnerin hat das gemacht, was ich vielen immer wieder sage, euch selbst vorzuschlagen. Sie kam auf mich zu und meinte, Tijan, ich habe eine spannende Geschichte und ich möchte in deinen Podcast. Gesagt, getan, in der heutigen Folge geht es um eine Frau, die sich selbst als Macherin mit Herz bezeichnet. Sie ist in vielen Dingen First Mover. Ob es das akademische Studium als Erste in der Familie ist oder die Auslandssemester in Indonesien und Madrid. Sie kennt sich aus, mit die Erste zu sein. Und sie teilt gleich ihre Learnings in puncto hinfallen, aufstehen und weitermachen. Wer sie inspiriert und wie sie es durch harte Phasen in ihrem Leben geschafft hat oder schafft. Warum es ihr wichtig ist, in ihren eigenen Worten den Mund aufzumachen, erzählt sie mir gleich. Herzlich willkommen, Vivian Bigalke. So ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe es ja in der Intro schon gesagt, wir haben heute wieder eine spannende Gästin, wir, also um genau zu sein, ich. Ich sitze hier im wunderschönen Düsseldorf und sie hat schon zu mir gesagt, das ist sozusagen nie ihre Heimat. Wir sind uns aber jetzt digital zugeschaltet, wenngleich wir uns auch schon analog begegnet sind und bei der letzten Begegnung hat sie mir gesagt, dass sie auch eine die Erste ist, auch eine Aufsteigerin-Geschichte hat. Und wenn mir das jemand sagt, dann passiert Folgendes, das bleibt dann in meinem Kopf hängen und ich denke dann drüber nach und meistens lade ich die Leute dann auch ein, weil ich das total spannend finde und weil ich auch eine größtmöglichste Vielfalt hier in meinem Podcast abbilden will. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, liebe Vivian.
Ja, hallo zusammen. Ganz herzlichen Dank auch an dich, Tijan, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Hat dich das viel Überwindung gekostet, zu sagen, hey, ich habe hier auch eine spannende Aufsteigerinnen-Geschichte?
Ich habe, glaube ich, erst durch dich und deinen Podcast angefangen, mehr darüber nachzudenken, dass vielleicht die eigene Geschichte doch nicht die der Norm ist. Ja? Mhm. Und dass es vielleicht dann doch die ein oder andere Hürde gab, die man zu überwinden hat. Aber ich habe natürlich, seitdem ich die Einladung von dir bekommen habe, öfter darüber nachgedacht, mache ich das jetzt wirklich oder sage ich doch noch ab? Aber das würde dann gar nicht meinem Naturell entsprechen. Und von dem her freue ich mich, dass wir jetzt heute miteinander sprechen.
Wir steigen mal ein in deine Geschichte. Wie bist du groß geworden und worin bist du die Erste bei euch in der Familie?
Ja, ich glaube, das Thema, die Erste zu sein, bezieht sich definitiv auf meinen akademischen Hintergrund. Ich bin Tochter einer alleinerziehenden Mutter und dementsprechend jetzt die Erste bei mir in der Familie, die ein Studium absolviert hat. Ja, und damit der neue Pfade begangen ist.
Und wie war das für dich? Hast du das irgendwie im Laufe deiner Schulzeit und dann später auch, als du dann weitergemacht hast und auch die ersten Schritte im Job hattest. Hast du das gemerkt, dass du immer so dachtest, alle anderen kommen aus einem anderen Setting und ich komme aus einem Setting, wo ich vielleicht, keine Ahnung, zu Hause jetzt nicht diesen Habitus mitbekommen habe, das Netzwerk. Also ist es dir irgendwann so bewusst geworden oder war das eigentlich nie ein Thema für dich?
Ich würde tatsächlich sagen, einige Jahre war das gar kein Thema für mich, sondern es ist erst in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten viel mehr zu einem Thema geworden, weil auch viel mehr über solche Dinge gesprochen wird, weil für mich war es ja meine Normalität und je mehr man dann aber andere Geschichten hört, merkt man vielleicht, naja, dass vielleicht die eigene Normalität dann doch nicht die Normalität der gesellschaftlichen Norm ist. Also ich habe mich jetzt nie anders gefühlt oder besonders, sondern für mich stand mein Weg irgendwie schon automatisch so für mich fest, weil das von innen heraus eine Überzeugung war, die mir schon während meiner Schulzeit gesagt hat, ich möchte gerne auf jeden Fall studieren und das ist der Weg, den ich für mich sehe. Und dann bin ich den einfach gegangen, ohne mir groß Gedanken zu machen, ob ich das vielleicht überhaupt darf, in Anführungszeichen, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Also das war für mich nie ein Thema, weil das für mich auch nie im Vordergrund stand und auch bis heute nicht steht.
Mhm. Wenn du mal drüber nachdenkst, so welche Challenges hattest du und vor allem daraus ableitend, was kannst du anderen mitgeben, was dir geholfen hat, die Challenges zu meistern?
Ja, also ich glaube, während meiner Jugend, als so ein bisschen das Thema aufkam, was möchte man denn vielleicht auch nach dem Abitur machen? Wo da natürlich der erste Unterschied schon begonnen hat, dass man ja auch Abitur gemacht hat sozusagen und das war ja schon erster neuer Pfad, den man eingeschlagen ist, wo man vielleicht gemerkt hat bei dem ein oder anderen Thema, auch in der Oberstufe, wen fragt man um Rat und da fängt ja auch vielleicht schon ein bisschen das Netzwerken an, sei es jetzt in Form von Mitschülern oder eben auch anderen Freunden und Bekannten, die man hat, an die man sich ja wenden kann. Und als es danach darum ging, was mache ich denn nach der Schule, habe ich früher viel in der Karrierezeitschrift vom Handelsblatt gelesen, die es heute gar nicht mehr gibt. Aber da wurde, glaube ich, monatlich immer ein unterschiedlicher Studiengang vorgestellt oder Thematiken, die es gibt. Und so bin ich auf das Tourismusmanagement aufmerksam geworden. Und das hat mich dann total begeistert, weil das ja letztendlich auch meine Leidenschaft des Reisens so ein bisschen mit beinhaltet. Dieser Artikel hatte mich irgendwie so gecatcht und die Hochschule Worms war auch zur damaligen Zeit die Nummer eins unter den staatlichen Hochschulen, weil natürlich für mich feststand, dass ich an eine staatliche Hochschule gehe, weil eine private Hochschule gar nicht in Frage gekommen wäre. Und dann habe ich das für mich entschieden. Da musste ich innerfamiliär vielleicht auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil meine Mutter damals dachte, ja, werd doch Bankkauffrau, das ist doch eine super Sache. Und da wusste ich schon relativ schnell, das ist gar nicht das, was ich eigentlich machen möchte, hatte dann aber als Kompromiss angeboten, okay, ich schaue mir das in den Sommerferien mal an und habe dann daraufhin ein vierwöchiges Praktikum während der Sommerferien gemacht, um damit auch zu zeigen, dass ich das nicht einfach so ablehne, sondern mir nochmal ein eigenes Bild davon mache. Aber letztendlich stand dann nach dem Praktikum für mich fest, nein, ich möchte nicht in die Bank, sondern ich möchte gerne studieren.
Ich glaube, das, was du beschreibst, kennen sehr viele auch, die jetzt zuhören, dass die Eltern natürlich irgendwie so ein Idealbild auch für ihre Kinder haben. Meistens natürlich auch aus so einer, aus der Liebe heraus, dass sie das Beste für die Kinder wollen. Ich weiß, dass mein Vater zum Beispiel immer wollte, dass ich irgendwas Wirtschaftliches studiere, weil er immer gesagt hat, ja, dann verdienst du danach viel Geld und stehst auf eigenen Füßen. Ich habe es ja dann auch gemacht mit VWL, bin da grandios gescheitert, ja, weil ich zweimal oder was das war durch die Prüfung gerasselt bin und dann so einen schönen blauen Brief nach Hause bekam, dass das Studium doch nicht meins ist. Aber ich glaube, dass man als Kind, als Tochter in dem Fall, seinen Eltern vielleicht oder der Familie generell natürlich auch so eine Art Zugeständnis machen will. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass du sagst, ich habe erstmal ein Praktikum gemacht, um auch für mich erstmal rauszufiltern, ist es das nicht. Aber das zeigt irgendwo auch, dass wir, wenn wir diesen, die erste Moment in der Familie haben, zwischen ganz vielen Herausforderungen unterwegs sind. Ja, natürlich der Perspektive, die wir selber haben, der Perspektive, die vielleicht die Familie hat, aber auch außen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für die, die jetzt zuhören. Am Ende, finde ich, muss man selbst seinem Herzen folgen und auch entscheiden, das ist es jetzt und das macht mir auch Spaß. Wenn du mal auf diese ganze Debatte, weil du gerade vorhin gesagt hast, fand ich sehr spannend, du hast gesagt, du hast dich erst so in den letzten Jahren so mit dem Thema Aufsteigen, die Erste sein, soziale Herkunft in Deutschland beschäftigt. Wenn du dir die Debatte in Deutschland anguckst, ne, wie nimmst du die wahr? Hast du das Gefühl, es passiert was, dass viel mehr Menschen auch transparent über ihren Background sprechen oder sind wir da noch ganz am Anfang?
Also ich sag mal, es kommt drauf an. Also ich kenne tatsächlich auch einige Menschen bei mir im eigenen Umfeld, die jetzt nicht ihre Geschichte offensiv kundtun. Das ist jetzt an sich ja auch nicht meine Art. Also man legt ja nicht jedem direkt nah, wo man herkommt, was man gemacht hat, was einen geprägt hat. Aber je mehr man mit vielen Menschen spricht, umso mehr hört man natürlich individuelle Geschichten. Das ist aber, finde ich, auch ein bisschen in der Natur der Sache, weil am Ende sind wir ja alle Individuen und das macht uns ja auch aus, dass vielleicht jeder mit Themen anders umgeht, dass man andere Hintergründe hat. Und wenn das dann am Ende ja auch zusammenkommt, dann zum Beispiel im Berufsalltag oder wiederum bei Themen, an denen man arbeitet, dadurch kommen ja ganz andere Ergebnisse zustande, weil sich eben verschiedene Herangehensweisen entwickelt haben oder ähnliches. Das ist sozusagen der eine Aspekt. Andererseits hast du eben auch gesagt, also ich würde jetzt für mich persönlich mich nie als Aufsteigerin in dem Sinne titulieren, weil das vielleicht auch für den einen oder anderen wiederum so negativ behaftet ist oder man dann direkt damit assoziiert wird, dass man jetzt arrogant ist oder irgendwie sich was einbildet. Das ist gar nicht mein Punkt, sondern das ist eher häufig auch ein Aspekt, der über die Jahre von außen auch an mich herangetragen wurde, dass es einfach Menschen gibt, die irgendwie auf meinem Weg mich begleiten oder die man auf dem eigenen Weg getroffen hat, die immer wieder sagen, boah, das ist doch vielleicht Wahnsinn, was du vielleicht aus deinen Möglichkeiten gemacht hast und wo du heute stehst und was du auch schon erreicht hast. Also es war eine Zeit lang so, dass ich immer eher von außen darauf aufmerksam gemacht wurde und dann angefangen habe, mehr darüber nachzudenken, weil ich für mich selber jetzt nicht mich besonders fühle oder auch selber gar nicht das Gefühl habe, dass das, was ich geleistet habe, anders ist als das, was andere leisten. Ich glaube aber, selbst du und deine Beratung, ihr habt ja vor einiger Zeit dieses Schaubild nochmal gepostet, was ja gezeigt hat, wenn man aus einer Arbeiterfamilie kommt, wobei ich sagen muss, dass ich den Begriff gar nicht mag.
Ja, ich finde also den auch schwierig.
Am Ende ist alles Arbeit. Ja. Und das klingt total negativ und das ist ja gar nicht der Punkt. Natürlich ist vielleicht der Weg, wenn man eingeschränktere Möglichkeiten hat oder begrenztere Möglichkeiten, ist vielleicht das bessere Wort, schwieriger. Ohne Frage, ja, und dann muss man vielleicht auch mehr leisten, weil einem vielleicht Kontakte fehlen oder um auch das Leben, ja, das man sich selber vorstellt, zu ermöglichen. Und das hat mich dann auch nochmal darauf gestoßen, weil der Bruchteil von Kindern, die ja aus Familien kommen, vielleicht ohne akademischen Hintergrund, ja verschwindend gering ist. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, es waren ja um die 12%, die überhaupt nur einen Masterabschluss machen. Und dann dachte ich mir, okay, wow, weil selbst im Studium selber war das ja kein Thema, dass man sich permanent mit KommilitonInnen darüber unterhalten hat, wo kommst du denn her? Ja, was ist denn dein Background? Also darüber führt man ja sonst keine Statistik.
Total. Ich finde das ganz spannend, dass du einmal diese Statistik aufführst. Kann ich euch nur raten, da draußen auf unseren ACI Consulting Account auf LinkedIn zu gehen. Bin übrigens, kleiner Spoiler, sehr stolz, dass wir die 5000er FollowerInnen-Marke geknackt haben und ganz organisch als Unternehmensaccount. Es liegt aber auch daran, dass mein Team behind the scenes da ganz tolle Arbeit macht und eben sehr, sehr wertvolle Grafiken teilt. Und ich bin ja gerade im Diversity-Bereich großer Fan von Zahlen, Daten, Fakten. Und wir versuchen dort eben das Thema soziale Herkunft auch zu beziffern. Und das, was du angesprochen hast, ist natürlich einmal so auf das Thema AkademikerInnen, Background, ja, nein bezogen. Es gibt aber auch andere Statistiken, da habe ich auch vor kurzem gezeigt, die dezidiert zum Beispiel auch noch auf den türkischen Background eingehen und auch gezeigt haben, dass Menschen mit türkischem Background 40% mehr Bewerbungen schreiben müssen, um überhaupt erstmal irgendwie in ein Gespräch zu kommen. Also das zeigt irgendwo das Ungleichgewicht. Und da sind wir wieder beim Punkt, und den finde ich so gut, den du gerade eben gemacht hast. Für dich ist es immer ganz normal gewesen. Es war nie ein Thema. Aber andere haben dir ja signalisiert, hey, Vivian, das ist irgendwie spannend, dein Weg. Und du bist irgendwie vielleicht sogar auch eine Inspiration für andere. Egal, ob man das jetzt will oder forciert oder nicht. Und das finde ich halt sehr interessant. Und weil du gerade angesprochen hattest, ganz kurz nur am Rande, dass du auch, dass es natürlich immer Menschen gibt, die einem irgendwie A signalisieren, hey, guck mal an, was du geschafft hast. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die einen begleiten. Und in meinem Podcast kommt so oft der Begriff der MentorInnen, ja. Also es kommt immer wieder, dass Leute sagen, es gab zu einem Zeitpunkt Menschen, die mir geholfen haben. Wie war das bei dir? Hast du eine Mentorin, Mentor gehabt oder hast du jemanden?
Ich würde tatsächlich sagen, dass es bei mir ähnlich ist. Also gestartet hat alles mit einer, ich würde ja schon sagen, Mentorin. Und das war direkt nach meinem Abitur, als ich auf der Suche nach einem Praktikum war, was die Zugangsvoraussetzung für das Studium an der Hochschule war. Da war es damals verpflichtend, ein dreimonatiges Praktikum schon vor Studienbeginn vorzuweisen als eins der Bewerbungskriterien. Und da habe ich mich damals auf die Suche gemacht und ein Praktikum in München entdeckt. Und hatte daraufhin dort angerufen und da stimmte die Chemie dann mit der damaligen Verantwortlichen für das Thema direkt. Und sie hatte mir dann quasi, ohne mich jemals gesehen zu haben, via Telefon die Zusage für das Praktikum gegeben, weil sie von unseren Telefonaten so überzeugt war, was sie mir dann irgendwann mal im Nachgang erzählt hat, dass sie damals zu ihrem Chef gegangen ist und gesagt hat, ich nehme das auf meine Kappe, wenn das nicht klappt, aber ich bin davon überzeugt und ich möchte sie gerne für das Praktikum einstellen. Und dann habe ich damals die Zusage bekommen und bin dann nach München geflogen, letztendlich um den Vertrag zu unterzeichnen, aber die anderen Kriterien waren da ja schon erfüllt. Die Dame, mit der bin ich bis heute in Kontakt. Mittlerweile sind es jetzt über 14 Jahre.
Boah, und Wahnsinn.
Genau, sie war auch tatsächlich mit mir gemeinsam bei der Buchvorstellung, der wir uns ja das erste Mal persönlich begegnet sind. Da hatte ich sie mit eingeladen, wo sie dann noch sagte, ja, es ist doch eigentlich ganz spannend zu sehen, dass ich mal ihre Praktikantin war und heute nehme ich sie mit zu den Events. Das war das erste Mal, dass man vielleicht solche Kontakte geknüpft hat. Und dann ist es tatsächlich auch nochmal während meiner Studienzeit so gewesen, dass damals während einer Vorlesung ein Professor einfach beiläufig erwähnte, dass sein Assistent aufhört, der bis dato die PowerPoint-Präsentation gemacht hat und er gar nicht weiß, was er denn jetzt danach machen soll, weil er sozusagen gar nicht damit umgehen kann. Und das hatte ich gehört und bin dann nach der Vorlesung einfach dahin und habe gefragt, hier, wie sieht das aus, wenn der andere aufhört? Ich könnte das machen. Ich habe daran Spaß. Und der Herr war dann so irritiert, hat natürlich erstmal höflich und freundlich gesagt, ja, okay, vielen Dank und dann schicken Sie mal Ihre Unterlagen. hat nur gesagt, das war so untypisch, weil es auch im ersten Semester war. Hat sich dann aber meine Unterlagen angeschaut und hat dann letztendlich mir auch gesagt, okay, ich kann das machen. Und das ist tatsächlich auch was, was ich über viele Jahre noch gemacht habe, während meiner beruflichen Tätigkeit auch. Mittlerweile ist er nicht mehr an der Hochschule tätig. Aber das war natürlich mit einem Einstieg auch in dieses berufliche Netzwerken, weil er sehr gut vernetzt ist und mir da relativ früh auch schon gesagt hat, das ist einfach wichtig, präsent oder sichtbar zu sein, wie du es dann ja auch so treffend auf den Punkt bringst. So habe ich relativ früh erklärt bekommen hier, man muss irgendwie was dafür machen, weil das nicht verkehrt ist und vielleicht auch perspektivisch helfen kann. Das heißt natürlich nicht, dass nur weil man ein Netzwerk hat oder dass es alles über Vitamin B läuft, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn Menschen einen vielleicht bei manchen Themen dann auf dem Schirm haben.
Total. Ja, absolut. Und mich würde total interessieren, weil auch die Frage immer wieder kommt, wie finde ich denn eigentlich so eine Mentorin, Mentor? Was würdest du sagen? Jetzt aus deiner heutigen Perspektive als jemand, die ja schon, ich sag mal, einen gewissen Weg gegangen ist. Wo sind die? Stehen die irgendwo rum? Kann man die ansprechen? Muss man die ansprechen? Wie läuft das ab? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen der Punkt, dass man sich ja auch fragt, vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt, was ist vielleicht gerade eine Frage, die mich bewegt oder was ist vielleicht ein Thema, wo ich Hilfe oder Unterstützung oder einen Rat auch gebrauchen könnte. Bei den beiden Beispielen, die ich jetzt eben genannt habe, war das nie unter dem Tenor, das könnte ja quasi mal in so eine Richtung gehen, ja, sondern das ist dann vielleicht was über die Zeit, was sich auch im Rahmen der Zusammenarbeit einfach entwickelt, weil Menschen was in einem sehen und sagen, hier, ich möchte dich gerne unterstützen oder ich möchte das fördern. Das ist das eine. Und andererseits ist es bei mir aber so, dass ich war vor einiger Zeit auf einer Veranstaltung und da hat eine Personalvorständin einen Vortrag gehalten und das fand ich irgendwie so inspirierend und faszinierend, was sie auch gesagt hat, dass ich nach ihrem Vortrag zu ihr hingegangen bin, sozusagen wie ich das auch damals gemacht habe und mit ihr ins Gespräch kam und am Ende einfach gefragt hat, ob sie sowas macht. Und dann hat sie gesagt, ja, macht sie, ich kann mich gerne mal bei ihr melden. Und so startet das halt einfach teilweise, wenn man vielleicht das Gefühl hat, also mir persönlich ist ja auch wichtig, dass das menschlich passt. Da muss ja eine gewisse Ebene einfach gegeben sein. Und ich würde immer den Rat geben, fragen kostet ja nichts. Ja, und mehr als nein kann man ja nicht kassieren. Und im Gegenzug, glaube ich, ist es auch immer schön für denjenigen, der ja vielleicht gefragt wird, weil es ist ja auch eine Form der Anerkennung und Wertschätzung für die Person, die man dann ja in dem Fall auch um Rat bittet.
Total. Ich finde es voll gut, dass du das an so einem greifbaren Beispiel festmachst, wie du es gemacht hast jetzt mit der Personalvorständin, dass du einfach dahin gegangen bist und gesagt hast, gibt es denn da eine Option? Und das merke ich auch immer wieder. Also wenn man sich halt nicht bewegt, dann bewegt sich nichts. Ja, so blöd es klingt, es ist so. Man muss, finde ich, den Punkt fand ich auch sehr gut, den du gemacht hast, konkret überlegen, in welcher Situation bin ich und wo kann mir auch jemand wirklich Unterstützung sein? Also geht es um den nächsten beruflichen Step? Geht es darum, dass ich in meinem Job, in dem ich jetzt bin, da einen Sparringspartner, eine Sparringspartnerin brauche? Je konkreter man ist, desto besser ist es natürlich auch fürs Gegenüber, tatsächlich auch zu helfen. Insofern finde ich es gut, dass du nochmal den Punkt gemacht hast, zu sagen, hey, macht euch wirklich Gedanken darüber, wo ihr steht und was ihr am Ende des Tages auch wollt. Wenn wir über das, wo ihr steht, sprechen, wir haben vorhin nur ganz kurz angerissen, wir waren sozusagen bei deinem beruflichen Weg, wir sind in der Tourismusbranche hängen geblieben und dann sind wir weggekommen zum Thema Mentoring und so, was ja auch total wichtig ist. Aber du bist ja irgendwann aus dem Tourismus dann weg und bist in einem ganz eigentlich anderen Bereich gelandet. Wie kam es dazu? Und dann, kleine Vorschau auf die nächste Frage gleich, hast du dir ja jetzt gleich auch noch was in den Kopf gesetzt, was ich im Vorgespräch gehört habe, wo es eher darum um eine Promotion geht. Aber dazu kommen wir gleich. Vielleicht fangen wir erstmal bei dem Punkt an. Du bist dann weg vom Tourismus. Warum?
Ich finde das ganz spannend, den Punkt, dass du das so empfindest, dass ich weg davon bin. Das ist gar nicht mein Gefühl, weil während meines Studiums, einerseits habe ich mit Tourismusmanagement im Bachelorstudiengang begonnen, habe danach aber noch einen Master in Business Management gemacht, um noch eine gewisse Breite vielleicht hinten anzuschließen, falls die Fokussierung auf eine Branche alleine vielleicht dann nicht klappt. Habe dann zunächst ja in einer Boutique-Beratungsgesellschaft gearbeitet, die auf die Tourismusindustrie spezialisiert ist. Und da ist die Deutsche Bahn in meinen Augen natürlich auch ein Riesenplayer im Sinne der Mobilität. Deswegen habe ich persönlich nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt total davon generell entfernt habe, weil das ja auch immer noch Themen sind, die mich tagtäglich bewegen. Ja, es stimmt, vielleicht mit meiner aktuellen Station ist es so, dass sie eher einen IT-Fokus hat. Das stimmt schon, aber es ist ja letztendlich immer noch Teil der DB-Welt. Und thematisch ist es auch so, dass ich ja nicht nur mich mit IT-Themen beschäftige. Mhm. Ja, also von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass ich völlig davon weg bin, sondern das ist ja wiederum ein Riesenvorteil, den der Konzern mit sich bringt, dass man vielfältigste Themen machen kann und dadurch ja auch nochmal neue Erfahrungen sammeln, die einen dann danach auch wieder weiterbringen können.
Total. Ich hatte ja auch mit einer Kollegin sozusagen entfernt, also die DB ist ja ein Riesenladen, 2 Folgen davon mit der Michelle über ihren Weg gesprochen. Also endlich schaffe ich es mal, diese Cross-Verlinkungen im Podcast hinzubekommen. Also wenn ihr da mal reinhören wollt, einfach ein bisschen zurückspulen, ja, und dann da mal gucken. Michelle hat auch ganz spannende Dinge über ihren Werdegang erzählt, auch über ihr Leben. Also gerne reinhören. Was mich total interessiert ist, ich habe es schon angesprochen, jetzt spielst du ja durchaus mit dem Gedanken, eine Promotion anzugehen. Wie kam es dazu? Also ich stelle mir das so vor, weil ich weiß noch, als ich zum Beispiel meine Magisterarbeit abgegeben habe, habe ich gesagt, nie wieder publiziere ich irgendwas. Gut, dann kamen die 2 Bücher und so. Ja. Aber ich weiß noch, wie froh ich war, als ich dieses elendige Ding da abgegeben habe. Und dann habe ich mir immer gedacht, diese schlauen Menschen, die da so eine Promotion, oh mein Gott. Ja, dann habe ich gedacht, nee, das würde ich nie packen. Jetzt hast du irgendwie, denkst du zumindest drüber nach. Warum denkst du drüber nach? Was ist das Faszinierende für dich daran?
Ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, wo du denkst, oh nee, um Gottes Willen, und dann schreibe ich die Dinge nieder oder setze mich intensiv mit Themen auseinander. Das ist, glaube ich, das, was mich daran besonders interessiert oder woran ich Spaß hatte. Natürlich ist die Zeit der Abschlussarbeit noch immer eine anstrengende gewesen, aber ich habe einfach Spaß daran, bei Themen in die Tiefe zu gehen. Ich hinterfrage sehr viel, ich analysiere gerne, und deswegen, glaube ich, hat man im Rahmen einer Promotion wahrscheinlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, sich mit Themen ja auch auseinanderzusetzen, und das ist ein gewisser Charme, den das Thema mit sich bringt. Aber andererseits gibt es vielleicht auch den ein oder anderen Wegbegleiter, der mir das auch öfter ans Herz gelegt hat und gesagt hat, hier, du hast das Potenzial dazu, warum machst du das denn nicht? Ja, mach das doch. Und da gibt es ja keinen konkreten Zeitpunkt. Das ist ja wiederum der Vorteil jetzt bei der Promotion, dass man das sofort im Anschluss an das Studium machen muss, sondern man kann das ja jederzeit machen. Und manche ereilt der Ruf vielleicht erst sehr spät und die machen das dann im hohen Alter, weil es ihnen vielleicht aber dann ein Leben lang ja ein Bedürfnis war, dem Thema einfach nachzugehen. Und das ist einfach immer wieder was mir im Hinterkopf rumschwirrt. Aber andererseits auch kein Thema, was man einfach mal so angeht. Und da ist natürlich auch der entscheidende Punkt, dass man einfach ein Thema hat, was einen so catcht und was einfach spannend ist, dass man damit ja dann auch für gewisse Zeit an dem Thema dranbleibt. Aber es ist vielmehr dieses inhaltliche Thema, was mich daran begeistert, als jetzt der Titel oder sowas, der sozusagen damit einhergeht.
Mhm. Ja. Ja, und ich glaube auch diese Beschäftigung, wie du sagst, eine Zeit lang fokussiert an einem Thema zu arbeiten und dann das Ergebnis zu sehen. Also das ist ja auch das Schöne bei so einem Buch, dass du halt wirklich fokussiert daran arbeitest und dann das Ergebnis siehst und im besten Fall ja noch Leute da draußen irgendwie inspirierst. Mhm. Und das ist natürlich ganz schön, weil man dann sieht, was man wirklich auch geschaffen hat. Ich habe mir gerade so die Frage gestellt, welchen Rat würde die heutige Vivian ihrem jüngeren Ich, wie es so schön heißt, geben? Gibt es da irgendeinen Rat, den du mitgeben würdest, im Hinblick auf den eigenen Weg zu gehen?
Also ich glaube, dass ich mit der Erfahrung, die ich vielleicht bis heute gemacht habe, sagen würde, dass es auf jeden Fall richtig ist, auf seine innere Stimme zu hören und auch an seine eigenen Wünsche und Träume zu glauben und den Weg zu verfolgen. Und dass natürlich nicht alles, was man macht, auf pure Begeisterung stößt und dass man aber auch irgendwie lernt, den Gegenwind auszuhalten. Ich glaube, das ist natürlich auch am Ende eine Naturellfrage. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen mit in die Wiege gelegt, dass ich ein hohes Maß an Resilienz habe, weil ich schon früh gelernt habe, dass das Leben in dem Sinne ja kein Ponyhof ist. Und auch für mich Entscheidungen zu treffen, dafür einzustehen, die Verantwortung dafür zu tragen, etc. pp. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was ich jedem nur raten kann, wenn man innerlich von etwas überzeugt ist, dass man dem auf jeden Fall nachgehen sollte. Und mit der Erfahrung lernt man ja auch. Und dann entweder geht die Rechnung, sag ich mal, am Ende auf und man erreicht auch das gewünschte Ziel. Oder wenn es vielleicht gar nicht so verläuft, wie man gedacht hat, dann ist es aber ja auch wichtig, diese Erfahrungen dann auf dem Weg für sich mitzunehmen.
Ja, ich finde es super gut, was du sagst, da auf die eigene und innere Stimme zu hören. Ehrlich gesagt ist das die größte Lebensbaustelle, die es gibt, weil es gibt so viele äußere Eindrücke, die auf einen einwirken, Menschen, die es auch natürlich gut, ne, es gibt, also wir wollen ja nicht immer von Boshaftigkeit ausgehen, aber sehr viele Menschen, die das gut meinen, ob das eben die eigene Familie ist, dann ist es das Netzwerk später im Beruflichen. Und da aber für sich klar zu sein, ich habe einen Weg oder ich habe einen Plan für mich, ja, oder so einen roten Faden, und bei dem zu bleiben, ich finde, das ist eine absolute Herausforderung. Und da ist wieder, finde ich, die Brücke zum Thema soziale Herkunft. Natürlich macht es da einen Unterschied, in welchem Setup du groß geworden bist, ja, und was du auch von zu Hause aus mitbekommst. Stichwort Urvertrauen, Selbstvertrauen, RatgeberInnen, Netzwerk, aber auch dieses Verhalten, was du an den Tag legst, wie du in Krisenzeiten umgehst. Im Übrigen glaube ich, das ist meine These, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt irgendeine Statistik gibt, dass Menschen, die eben eine soziale Herkunft mitbringen, das Thema Resilienz automatisch mit dabei haben und ich glaube, wesentlich resilienter sind, weil sie es sein mussten, wie du es gesagt hast. Es gab keinen Plan B, es gibt keine Option. Und das ist natürlich auch wieder ein großer USP, den man mitgeben kann.
Ich würde gerne vielleicht noch zu dem Punkt sagen, ergänzend noch zur Resilienz, dass am Ende ist das ja auch vielleicht ein Vorteil. Ja, es ist ja nicht alles schlecht und dass soziale Herkunft an sich ja gar kein negativer Punkt ist, ja, sondern es bedeutet ja einfach nur, in welchem Umfeld man einfach groß geworden ist. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist das vielleicht auch eine Lebensschule, die man einfach schon früher an der einen oder anderen Stelle durchschreitet, als manche, die das vielleicht erst später in ihrem Leben durchleben. Manch einer hat vielleicht auch Glück und lässt manche Etappen völlig aus, was ja auch gut ist. Und deswegen glaube ich schon, dass die Basis des Rüstzeugs, was mich vielleicht auch am Ende ausmacht oder wie man vorgeht und auch denkt, da natürlich gelegt wurde, ja, am Ende der Grundstein. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so sehr in einem verdrahtet, dass es dann viel unterbewusst auch einfach passiert in der Art und Weise, wie man dann am Ende vorgeht.
Mhm. Lebensschule ist übrigens, finde ich, ein schöner Begriff, weil der so bleibend ist und weil es ja wirklich so ist, dass man auch aus den beschissensten Situationen und wenn jetzt Leute zuhören, die eben in so einer Situation sind, am meisten lernt. Ich weiß, in so einer Situation bringt einem das null. Also mir geht es zumindest immer so, wenn man dann irgendwo Sachen liest, so ja, es wird wieder besser und bla, in dem Moment geht es dir einfach scheiße, das muss man einfach so sagen. Aber im Nachhinein, finde ich, guckt man auf diese Krisensituation und denkt sich so, okay, ich sollte irgendwas lernen und so denke ich immer drüber nach. Was ist der Punkt, den ich jetzt lernen sollte? Was sollte ich mitnehmen? Und das dann sozusagen zu rekapitulieren und mitzunehmen und tief im Inneren nochmal darüber nachzudenken, macht extrem viel Sinn. Aber jetzt kommen wir zu meinen Lieblingsfragen, zu meinen schnellen Fragen. Lustig, ich sage immer, die sind schnell, aber am Ende führen die, ist mir selber schon aufgefallen, bei meinem Podcast immer dazu, dass man dann eine Frage rausnimmt und doch nochmal drüber redet. Aber gut, es ist ja ein Fluss hier. Wir haben viel über das Thema auch Tourismus und so weiter gesprochen, wo du ja gestartet bist und jetzt ja, wie du es auch gesagt hast, eigentlich ja noch im weitesten Sinne bist. Mich würde total interessieren, was dein nächstes Reiseziel ist.
Da gibt's so ein paar, wo ich mir im Moment nicht sicher bin, aber ich würde unglaublich gerne mal auf die Malediven und vielleicht sogar schon im nächsten Jahr, weil tatsächlich im letzten Urlaub ich da Kontakte knüpfen konnte, die Beziehungen dorthin haben und da weiß man ja nie, was sich sozusagen aus sowas ergibt. Aber das würde ich sagen, ist aktuell sehr hoch auf der Wishlist.
Bist du eher ein Kaffee- oder Teemensch?
Eher Tee tatsächlich. Kaffee erst die letzten Jahre und dann auch nur Latte Macchiato, wo viele ja sagen, das ist gar kein Kaffee.
Das stimmt. Okay, dann gehöre ich zu der Nicht-Kaffee-Trink-Fraktion, weil ich nur solches Zeug trinke. Auf was bist du 2022 besonders stolz? Das ist eine gute Frage, ne?
Ich glaube tatsächlich, Teil hier deines Podcasts sein zu dürfen, das ist so besonders für mich, vor allen Dingen, wenn man ja auch sieht, wer in den vergangenen Folgen hier schon alles als Gast oder Gästin war. Deswegen weiß ich das wirklich sehr zu schätzen und würde definitiv sagen, dass das mit zu meinen Highlights von 2022 zählt.
Oh, das freut mich natürlich. Und nein, Leute, das war nicht vorher abgesprochen. Das ist wirklich schön zu hören. Und das ist mir auch total wichtig bei meiner Arbeit, egal ob es jetzt um den Podcast geht, um Wettbewerbe, um den Digital Female Leader Award, den ich auch mit meinem Team gemeinsam gestalte. Ich versuche wirklich immer und überall in eine Mischung aus Menschen zu involvieren. Menschen, denen man schon begegnet ist, die man kennt, die vielleicht sogar auch schon für eine Sache stehen und andere, die eben diese Visibilität noch nicht haben. Nicht, weil sie nicht gute Dinge machen, sondern weil es sich noch nicht ergeben hat. Weil am Ende des Tages ist es ja das Mindeste, was ich machen kann. Ja, durch die tolle Arbeit, die ich jeden Tag gestalten kann, kann ich eben anderen Menschen Scheinwerferlicht geben und es gibt einem selber, finde ich, ganz viel. Also das vielleicht auch als kleiner Hinweis an Leute, die jetzt zuhören und sich die Frage stellen, weil ich werde das immer gefragt, ne, was kann man tun, auch gerade im Diversity-Bereich, genau das, anderen Leuten Sichtbarkeit geben. Es gibt einem sehr viel. Wie sieht eigentlich so ein perfekter Arbeitstag bei dir aus?
Der perfekte Arbeitstag, glaube ich, enthält einfach eine bunte Mischung von verschiedenen Themen, idealerweise auch was Unerwartetes, sodass das vielleicht nochmal neue Herausforderungen mit sich bringt, an die man morgens noch gar nicht denkt. Eine bunte Mischung auf jeden Fall von verschiedenen Themen, als auch, ja, vielleicht auch Meetings, ja, und auch Gesprächsrunden, in denen man sich einfach bewegt. Und idealerweise kann man am Ende des Tages sagen, wow, wir haben heute gemeinsam einen Meilenstein erreicht oder wir können wieder einen Haken machen an ein Thema oder haben eine Entscheidung getroffen, die wichtig ist für Folgepunkte. Das ist, glaube ich, für mich ein guter Tag, wenn ich das Gefühl habe, wir haben heute was entschieden oder wir haben heute was gemacht.
Stimmt.
Was sozusagen die Basis bildet für was anderes.
Bist du ein Strukturmensch oder Chaos?
Nee, Struktur.
Sehr schön. Das kannst du gerne mir abgeben. Das ist sozusagen mein Life-Goal oder mein Goal für nächstes Jahr, dass ich ein bisschen strukturierter werde. Aber alles gut. Last but not least, was machst du, um richtig gute Laune zu bekommen?
Mich mit Freunden treffen. Ja, einfach was Schönes unternehmen oder auch Dinge planen, auf die man sich dann noch mehr freuen kann.
Was für die Seele, oder? Ich finde, richtig, so Seelenmomente sind extrem wichtig und das geht mir genauso. Das habe ich auch gerade in der letzten Zeit gemerkt, mich mit Menschen zu treffen, die mir gut tun, wo man sich nicht irgendwie dreimal überlegen muss, was sagt man, wie wirkt man, sondern einfach nur, dass man selbst sein kann. Ich finde das das Allerschönste. Ich hoffe, du konntest heute du selbst, denn ich habe zumindest das Gefühl bekommen, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich finde es auch nochmal ganz toll, dass du gesagt hast, ich habe irgendwie Bock dabei zu sein, auch an euch da draußen, wenn ihr das wollt, sehr gerne, weil es hilft mir natürlich auch, ja, neue Gesichter A, zu entdecken, aber vor allem eben auch diese Bühnen zu geben. Dafür ist der Podcast da, dafür ist meine Arbeit da. Vivian, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder, aber das werden wir mit Sicherheit. Und danke für deine Offenheit. Hat Spaß gemacht.
Ja, ganz herzlichen Dank auch nochmal an dich für die Einladung und ich freue mich tatsächlich auch schon auf das nächste Wiedersehen. I'm an independent diva, would have started you love it, check it out.